Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute die stille Geburt. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir sind immer noch in unserer Serie rund um die Geburt. Und da geht es heute doch um ein schweres Thema, die stille Geburt. Ja, die stille Geburt betrifft doch mehr Eltern, als man in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Und deswegen ist es ein sehr wichtiges Thema. Allerdings auch ein trauriges Thema. Was eine stille Geburt aber wirklich ist, wie Trauerarbeit da aussehen könnte und warum es vielleicht auch gesellschaftlich so tabuisiert wird, das sind viele Fragen. Und noch viel mehr, die wir in dieser Folge heute klären. Und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin der DRK-Klinik in Berlin-Westend. Und ihr Name Maja Rosemeier. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Also, los geht's. Herzlich willkommen bei Rezeptfrei. Ich freue mich sehr, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Und ich sage, guten Tag, Frau Rosemeier.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
Schön. Wunderbar. Heute geht es ja um stille Geburt, viel Geburt. Und vielleicht klären wir erstmal ab, was versteht man denn darunter? Also was beinhaltet denn dieses Thema?
Ja, stille Geburt ist sozusagen ein Überbegriff, ein Sammelbegriff für solch unschön klingende Worte wie Fehlgeburt oder Totgeburt oder intrauteriner Fruchttod oder solche mehr, sage ich mal, Fachbegrifflichkeiten. Und es meint Babys, die in der Schwangerschaft versterben oder kurz nach der Geburt.
Mhm. Okay, und jetzt habe ich in meiner Vorbereitung gesehen, das kommt doch häufiger vor, als man denkt, oder?
Ja, also die frühen Fehlgeburten, die bis zur 12. Woche, die sind ja allgemeinhin gut bekannt. Das betrifft etwa ein Fünftel aller Schwangerschaften, 20%. Und die im späteren Schwangerschaftsverlauf versterbenden Kinder, das sind deutlich weniger, aber tritt regelmäßig auf und sind zum Glück aber relativ selten.
Mhm. Okay.
Und das geht in der gesamten Schwangerschaft ist es leider möglich, dass Kinder versterben.
Mhm. Ja. Okay, Sie sind ja jetzt Psychologin?
Mhm. Psychologin und Psychotherapeutin, genau.
Okay.
Verhaltenstherapeutin, ja. Und schon seit 20 Jahren hier in der Geburtsklinik.
Okay, da haben Sie auf jeden Fall viel Erfahrung schon mal.
Ja.
ja, wann kommen Sie denn ins Spiel? Also wann werden Sie denn geholt, gebraucht? Was ist Ihre Arbeit? Geben Sie uns doch mal einen Einblick in Ihre Arbeit.
Genau, also wenn jetzt ein Paar schwanger ist und jenseits der 12. Schwangerschaftswoche plötzlich beim niedergelassenen Gynäkologen beispielsweise festgestellt wird, dass das Herz nicht mehr schlägt oder so, dann ist das Kind im Bauch verstorben ist, dann ist die Frage, wie wird es auf die Welt kommen, wie geht es weiter, und dann werden die Eltern ins Krankenhaus verwiesen und dort wird die Geburt eingeleitet. Das heißt, es wird eine stille Geburt eingeleitet, wo das tote Kind auf vaginalem Wege geboren wird.
Okay. Also die Mutter muss im Prinzip diese Geburt durchmachen.
Ja. Genau, also und das hat, das ist nicht um sie zu quälen, sondern ein Kaiserschnitt bedeutet ja Risiken für die Mutter, verletzt ja auch die Gebärmutter und erzeugt damit mögliche Probleme und Risiken für eine Folgeschwangerschaft. Und um das zu vermeiden, leitet man eine vaginale Geburt ein.
Mhm.
Außerdem hat es auch den Vorteil, dass man dabei Zeit gewinnt, ja, den den Verlust oder den Schock sozusagen zu begreifen, dass das Kind, was man ersehnt hat, nicht mehr lebt. Mhm. Und das ist für die psychische Verarbeitung ganz gut, wenn das nicht alles zu schnell geht, sondern wenn das Paar begreift, was hier gerade passiert und sich sozusagen da durchgehen kann.
Mhm. Also ist dieser Prozess eigentlich auch wichtig irgendwie?
Ja. Ja, okay. Die Zeit danach. Mhm. Also alles, was sozusagen, also wir haben ja an ein Kind, was im Bauch verstirbt, haben wir ja sozusagen wenig Erinnerung. Das ist der Unterschied zu anderen Verlusten, wenn wir dann ein älteres Kind nehmen oder Oma und Opa, dann haben wir mit denen ja gemeinsame Erlebnisse, Videos, Gegenstände, irgendwas, Erinnerungen, an die wir uns in der Trauer festhalten können oder auch Trauer intensivieren können. Und wenn ein Kind, mit dem wir noch nichts gemeinsam erlebt haben, stirbt, ist es viel schwieriger. Wir müssen also erst Erinnerungen schaffen. Mhm. Es gibt ein bisschen, ne? Es gibt einen Mutterpass und es gibt von diesem 3D-Babykino, Feindiagnostik, Ultraschallen, Bilder und vielleicht auch Videoclips, aber das ist alles. Ja? Mhm. Und um sich sozusagen verabschieden zu können, muss man auch was kennengelernt haben und Zeit gehabt haben. Und deshalb ist es wichtig, dass die Eltern nach der Geburt auch Zeit mit dem Kind verleben, also das Kind erleben können, anfassen, sich verabschieden, auf dem Arm halten, Fotos machen, damit es, damit sie sozusagen den Tod begreifen können, also richtig mit den Händen anfassen und mit dem Geiste erfassen, dass es nicht mehr mit ihnen leben wird, dass die Vorstellung einer gemeinsamen Familie mit dem Kind nicht eintreten werden. Mhm. Das ist schmerzhaft.
Ja, das
sehr schmerzhaft.
Das denke ich mir. Ja.
Aber es heilt besser, wenn man sich sozusagen verabschiedet hat und dem die Realität begriffen hat. Es war früher anders, also bis Ende der 60er. Mhm. Jahre hat man, um eine unnötige Belastung den Eltern zu ersparen, vermieden, den Kontakt zwischen den Totgeborenen und oder Stillgeborenen, sagen wir lieber, Kindern und Eltern, damit sie nicht diesem psychischen Schmerz ausgesetzt werden. Aber es hat sich gezeigt, dass die dann in der Trauerstufe des Sehnens und so hängen bleiben oft und in der Verarbeitung nicht weiterkommen. Und es ist ja außerdem so, dass wir in der Schwangerschaft sowieso schon eine Bindung aufgebaut haben. Eigentlich mittlerweile schon vor der Schwangerschaft bauen wir eine Bindungsbereitschaft auf zum Kind und dass die eigentlich vollendet werden sollte. Also die Bindung ist schon da und sie muss auch beendet werden, also. Und es ist halt leichter, was zu verabschieden, was wir auch kennengelernt haben.
Ja.
Und deshalb fördern wir das.
Okay. Wann sind Sie dabei? Also schon bei der Geburt oder davor? Oder?
Das ist ganz unterschiedlich. Also entweder gleich bei Aufnahme, ja, oder wird von den ambulanten Gynäkologen direkt sozusagen auch eine Information an mich gegeben. Oder wenn die zur Einleitung der Geburt da sind, manchmal vor der Geburt, manchmal nach der Geburt und manchmal auch erst wieder nach Entlassung. Ja? Mhm. So also quasi im poststationären Rahmen, dass sie, wenn sie entlassen sind, kommen können. Weil oft kommen ja auch Fragen oder so nicht sofort in der Schocksituation, sondern im Nachhinein, wenn das Erlebte sich setzt. Schuldgefühle, Fragen und auch die Erinnerungen werden ja nicht, also oder der Prozess wird ja nicht so gut erinnert, weil die sind ja in einem absoluten Schockzustand. Das heißt, die Informationsverarbeitung läuft nicht so richtig, die Merkfähigkeit läuft nicht gut, man muss viel wiederholen und wie gesagt, danach kommen dann oft erst Fragen und wollen so, oder wünschen die sich Gespräche, um auch Erinnerungslücken zu schließen. Was war wie los?
Ja. Also die stehen dann auch noch lange danach zur Verfügung?
Also lange erlaubt unser Gesundheitssystem nicht. Okay. Aber ja, genau, ich stehe zur Verfügung zu so einer überbrückenden, stützenden Begleitung, bis die Eltern im niedergelassenen Bereich Kollegen gefunden haben, die weiter begleiten oder sich an Trauergruppen angeschlossen haben, Selbsthilfegruppen oder so.
Mhm.
Genau.
Wie lange ist das ungefähr so als Zeitraum? Also was kann man, wie lange?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ist wirklich ganz unterschiedlich, auch ganz unterschiedlich, was die Eltern brauchen, weil das hängt auch viel davon ab, weil, wie das soziale Umfeld aufgestellt ist, wie gesprächsbereit die sind, wie allein die hier in Berlin sind oder ob die ganze Familie da ist oder nicht. Dann, es ist nicht unbedingt nötig, dass man überhaupt psychologische, psychotherapeutische Begleitung hat, sondern wenn das soziale Umfeld feinfühlig und mit offenem Ohr und mit viel Halt und Sicherheit geben zur Verfügung steht, ist das nicht nötig, psychologisch betreut zu werden.
Dann kann auch der Familien- oder Bekanntenkreis, Freundeskreis das vielleicht auch auffangen.
Wunderbar, könnten.
Okay. Gehen wir doch nochmal zu dieser Trauerarbeit. Sie hatten ja gesagt, ne, dass man das auch mit Bildern und so, also gehen wir doch da nochmal rein, beschreiben Sie doch mal, was da noch gemacht werden kann, gemacht wird.
Also wir versuchen sozusagen die Eltern, die ja meistens noch nie Tote gesehen haben oder sich auch noch mit Abschied und Trauer vielleicht nicht beschäftigt haben, weil sie sind ja oft mitteljunge Menschen, ne, die Eltern werden wollen. Und wir versuchen denen sozusagen erstmal Anregungen zu geben, wie kann man sich denn verabschieden, was darf man überhaupt, was darf man nicht, kann man so ein kleines Kind ansehen, anfassen, wie zerbrechlich ist das, darf man das, wie vielleicht ängstigend ist das, und das versuchen wir im Gespräch vorzubereiten, also auch unsere Hebammen und Gynäkologen. Also dass man da keine Angst haben muss und dass der Anblick nicht horrormäßig ist, sondern dass das süße kleine Wesen sind. Und dass man vielleicht seine mütterliche, väterliche Liebe, die man geben wollte, in so letzte Handlungen reinlegen kann, wie zum Beispiel so ein kleines Wesen anzufassen und zu waschen, anzuziehen, eine Decke einzuschlagen oder so. Oder auch, dass man sie eben, dass man es festhält, diesen Moment oder diese Zeit. Also, dass man Videos macht, dass man Fotos macht von sich mit dem Kind, von dem Kind allein. Und da gibt es sogar mittlerweile große ehrenamtliche Initiative bundesweit, die Sternkindfotografen. Die sind professionelle Fotografen, die ehrenamtlich in die Kliniken kommen, um das erste und das letzte Bild, nennen die das, zu machen, weil Erinnerungen ja auch verblassen und die Fähigkeit dieser Fotografen, schöne Erinnerungsfotos zu machen, ist natürlich größer, als wir Klinikpersonal in der Lage sind. Wenn die nicht kommen, machen wir das auch, weil es ja viele Eltern gibt, die sich das nicht so zutrauen oder nicht so in der Lage sehen. Wir wissen aber, dass das sehr, sehr wichtig ist für verschiedene Aspekte. Also zum einen kann man mit so einem Foto oder solchen Fotoreihen, kann man sozusagen die Existenz des Kindes beweisen gegenüber Freunden, Großeltern und eben sozusagen die Trauer nicht auf den eigenen Schultern, sondern auf vielen Schultern verteilen und Beistand haben oder bekommen, ne? Und Trost. Und das ist eben für die soziale Umgebung einfacher, wenn die wissen, worum getrauert wird. Also nicht irgendein Schwangerschaftsprodukt, sondern dieser eine konkrete Mensch, so kleiner auch war. Und da hilft uns visuellen Menschen das sehr, so ein Foto zu sehen. Und ja, das machen wir. Also wir regen die Eltern an, entweder selber Fotos zu machen oder die Sternfotografen anzurufen, dass die Sternkindfotografen anzurufen. Und diese Bilder helfen dann auch zum Beispiel später so im Trauerprozess, wenn man sich dem Kind nah fühlen will oder so, das als aus der Erinnerungsbox rauszuholen, anzusehen. Oder auch im Umgang mit Geschwistern, die vielleicht haben die Eltern sich nicht getraut, ihr 5-jähriges Geschwisterkind in die Klinik kommen zu lassen, um sich vom zu erwartenden Geschwisterkind zu verabschieden. Dann kann man aber dem Kind sozusagen auch das Verstorbene zeigen. Und das sind wichtige Sachen.
Ja, das glaube ich. Gibt es denn dann auch sowas wie eine Trauerfeier, also eine Beerdigung?
Das hängt ganz davon ab, wie schwer das Kind war und wie es geboren wurde. Also das ist unterschiedlich mit der Bestattung, wenn ein Kind gelebt hat. Also wenn es irgendwelche Lebenszeichen wie Nabelschnur, Pulsieren, Lungenatmung oder so gezeigt hat, dann muss es von den Eltern mithilfe eines Bestattungsunternehmens individuell bestattet werden. Das heißt, die Eltern zahlen auch die Kosten. Das ist absolut unabhängig, wie alt oder schwer das Kind war. Also das kann sozusagen in der 24. Woche gewesen sein, unter 500 Gramm. Wenn es nachweislich gelebt hat, dann müssen die Eltern sozusagen die Kosten und die Organisation übernehmen.
Ah, okay.
Wenn das Kind größer als, also schwerer als 1000 Gramm war und trotzdem keine Lebenszeichen hatte, dann muss es auch von den Eltern mit Bestattungsunternehmen beerdigt werden.
Okay.
Und wenn es unter 1000 Gramm war und stillgeboren, also ohne Lebenszeichen, dann besteht diese individuelle Bestattungspflicht nicht. Aber die Kliniken sind seit 1999 angehalten, dann diese Bestattung vorzunehmen. Und das nennt sich dann Gemeinschaftsbestattung oder Sammelbestattung. Und das machen manche Kliniken zusammen, also wir zum Beispiel mit Köpenick. Und zweimal im Jahr. Und hier in unserem angrenzenden Fürstenbrunner Weg Friedhof, dort werden zweimal im Jahr die kleinsten Babys zusammen in einer gemeinschaftlichen Bestattung bestattet. Und dort wird auch eine Trauerfeier von unserer Krankenhausseelsorge zusammen mit dem Friedhofsverwalter und auch dem Oberarzt Olbrich und mir haben wir so eine Zeremonie gestaltet. Und sind kommen dort zusammen, um eine Trauerfeier mit den eingeladenen Eltern, die dann auch mit ihren Geschwistern und Geschwisterkindern und Großeltern und Freunden kommen, abzuhalten. Und dann,
ganz schön.
Ja, das ist sehr schön und also ist auch wirklich eine schöne Zeremonie und das ist, tut auch den Eltern sehr gut. Das sieht man auch daran, dass es immer so gut angenommen wird und so gut besucht wird. Und die Eltern haben dort auch die Möglichkeit, zum Grabbeigaben, was weiß ich, einen Talisman oder einen Brief mit in das Grab zu stecken oder auch dort die Trauerfeier mitzugestalten. Also gab es auch mal Eltern, die haben einen Brief an ihr verstorbenes Kind geschrieben und dort verlesen oder die Pfarrerin verliest auch immer Namen, die angegeben wurden, Vornamen. Ja, das ist eine wirklich rundum schöne Veranstaltung, die ist gut gelungen. Vielleicht noch erwähnenswert, dass die Kinder unter 500 Gramm, ja, die totgeboren oder stillgeboren werden, dass die gar nicht bestattungspflichtig sind und dass die Eltern die auch mit nach Hause nehmen können oder wo in ihrem Garten beisetzen oder
so.
Ja, das ist sehr interessant und nicht ganz so publik, aber es ist gesetzlich so. Die sind sozusagen, weil sie unter 500 Gramm sind, gesetzlich keine Person, ja, müssen nicht ins Personenstandsregister und können nach Hause.
Also ich könnte es auch in meinem eigenen Garten dann. Okay, interessant, wusste ich auch nicht. Ja. Gibt es denn auch Eltern, die das gar nicht wollen, also die diesen Prozess so ablehnen?
Und ja, das gibt es auch. Das ist auch gar nicht so selten, dass unmittelbar am Krankenhaus in dieser Schocksituation die Eltern einen Kaiserschnitt wollen und ganz schnell raus und alles hinter sich lassen und so. Mhm. Das gibt es und das ist dann eher unsere beraterische, feinfühlige Aufgabe, sie sozusagen da zu mehr Langsamkeit zu bewegen und auch die Vor- und Nachteile von Kaiserschnitt und vor allen Dingen für die Folgeschwangerschaften deutlich zu machen und da Zeit zu gewähren, weil das ist nötig zum Begreifen. Ja, und so ähnlich ist es auch mit den Erinnerungsschaffen oder diesen Fotografen beispielsweise. Da gibt es viele Eltern, die erstmal sagen, oh nee, das kommt uns komisch vor, das wollen wir nicht. Und auch sich nicht vorstellen können, jetzt das Kind anzusehen und so. Da versuchen wir auch natürlich beratend einzuwirken, aber nicht zu drängeln. Ja. Sondern in solchen Fällen machen wir dann zum Beispiel selbst Fotos, also unsere Gynäkologen machen die Fotos vom verstorbenen Kind in so einem Weidenkörbchen mit Blumen und auch mit Kleidung oder mit hübschen Deckchen und Schmetterlingen. Also es geht dann dabei darum, schöne Fotos zu schaffen, die Eltern dann vielleicht später anschauen werden. Und das habe ich in meiner Praxis hier wirklich schon oft genug erlebt, dass das mit der Zeit kommt, dass die Eltern manchmal auch 3 Jahre später sich melden und sagen, sie sind jetzt soweit, ob man zusammen das Foto angucken könnte oder sie die Fotos haben könnten. Das, also 3 Jahre später war das Späteste, aber dass es einige Wochen und Monate dauert, bis die Eltern sich das zutrauen und dann doch auch haben wollen, das gibt es immer wieder. Deshalb lohnt es sich, dass das Klinikpersonal diesen Aufwand macht.
Also ich könnte auch nach 3 Jahren mich nochmal an Sie wenden und dann gibt es auch noch Fotos?
Ja, die werden jetzt gespeichert im Computersystem. Vorher waren sie gespeichert auf einer CD-ROM und den Akten beigelegt. Ja.
Okay.
Genau. Wir als Krankenhaus machen auch noch sozusagen Erinnerungsstücke in Form von diesen Geburts- und Todeskarten. Wenn ein lebendes Kind groß am Termin geboren wird, dann gibt es ja so eine Fußabdrücke und Handabdrücke. Und das machen wir von den kleinen Kindern auch. Es ist eine speziell entwickelte oder gestaltete Karte eben für Tod- oder Stillgeborene. Und da werden auch Fußabdrücke genommen und wird auch der Vorname eingetragen, weil es ist ja auch oft so, dass man, wenn ein Kind zum Termin geboren wird, ja, die oft eine der ersten Fragen ist, wie es heißt.
Ja.
Wenn ein Kind stillgeboren ist, fragt keiner.
Ja, okay.
Das ist auch was, worum wir uns bemühen, dass wir im Umgang mit den Eltern nach dem Namen fragen und ihn auch benutzen. Und eben so, genau.
Also, dass man direkt auch eine Identität dem Kind gibt.
Ja, genau. Ja. Genau, das ist richtig gesagt, weil es ist ja auch ein ersehntes Kind, nur was nicht auf der Erde mit den Eltern leben kann.
Ja, okay. Nun gibt es ja auch Paare, wo sich so viele Geburten wiederholen, ne? Da ist das dann noch schlimmer. Wie ist das? Also kann man das überhaupt sagen, dass irgendwas schlimmer ist? Aber ja.
Genau, das ist die Grundsatzfrage. Kann man sagen, dass was schlimmer ist, ob erst kurz vor dem Termin verstorben oder in der 17. Woche oder hat man schon Kinder oder nicht Kinder oder so. Das ist absolut individuell. Und man könnte jetzt sagen, ach, es war doch nur 14. Woche, aber wenn der Hintergrund wäre, dass es die 15. künstliche Befruchtung ist, na, dann ist jedem klar, dass auch ein Verlust in der 14. Woche extrem schmerzhaft und problemvoll und lang andauernd sein kann.
Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Na, mehrfach Fehlgeburten, das gibt es natürlich, aber zum Glück wirklich sehr, sehr selten.
Okay.
Aber natürlich ist das möglich und sicherlich ist dann die Angst in den jeweils folgenden Schwangerschaften viel, viel größer. Ne? Und,
ja.
Und die Hoffnungslosigkeit macht sich auch schneller breit. Also das ist schon eine kompliziertere Trauer, das kann man schon annehmen.
Mhm. Gibt es denn so Tipps, also oder Vorschläge, was man selbst tun kann, um vielleicht die Trauer noch besser zu bewältigen, so? Also nicht im Kontext mit Profis.
Ja, also genau. Also eine gute Mischung aus sich der Trauer stellen, sich mit dem Verlust beschäftigen und davon ablenken. Also sozusagen reingehen und wieder rausgehen aus der Trauer. Sozusagen nach hinten schauen und nach vorne. Und das am besten immer abwechselnd. Es soll, also es ist ungünstig, wenn die Trauer alles überdeckt und man darin versinkt.
Mhm.
Und es ist aber auch genauso ungünstig, sich in die Außenwelt, Arbeit oder was auch immer zu stürzen und den Verlust vollständig zu verdrängen. So.
Mhm.
Also um sich so, also sich sozusagen damit auseinanderzusetzen, Rituale helfen ja, der Trauer eine Form zu geben oder einen Ausdruck zu geben. Und Rituale können zum Beispiel sein, die Beerdigung selber zu organisieren oder die Todeskarte selber zu entwerfen oder zu so einer Gemeinschaftsbestattung, die die Kliniken anbieten, auch hinzugehen oder regelmäßig oder auch unregelmäßig auf den Friedhof zu gehen und sich da dem Schmerz zu stellen.
Ja. Mhm.
Und gleichzeitig aber auch nicht vollständig zurückzuziehen von Freunden oder was natürlich Passagier immer mal sein wird, dass man dazu nicht in der Lage sich sieht oder so, aber dass man immer wieder versucht, auch anzuknüpfen und Ja.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man so eine Totgeburt, stille Geburt hatte, dass man dann auch Angst hat, nochmal schwanger zu werden. Ist das auch manchmal Thema? Ist das beim
Beides. Ja. Also meist, muss ich sagen, meist ist eher eine ganz große Sehnsucht nach einer neuen Schwangerschaft.
Mhm.
Also genau. Verbunden mit einer großen Angst vor Wiederholung, aber dass doch viele sich sozusagen der Wunsch war ja sozusagen, eine Familie zu gründen oder eine Familie zu erweitern oder ein Geschwisterkind für das schon vorhandene Kind zu haben.
Mhm.
Dieser Wunsch ist ja leider unerfüllt geblieben, ne? So, weil das und der wirkt weiter und deshalb wollen doch relativ viele relativ bald auch wieder schwanger werden. Aber immer mit der Angst, wie wird es werden, kann es gut werden, werde ich es wieder verlieren, halte ich überhaupt das aus, dass mir sowas nochmal passieren könnte. Und da das ja nie gänzlich ausgeschlossen ist, braucht es auch eine gewisse, einen gewissen Mut.
Ja, dann, das glaube ich schon.
Ja, und der ist ja leichter, wenn mehr Zeit vergangen ist oder also wenn der Verlust schon mehr durchlitten wurde, also wenn schon viel Trauerarbeit geleistet wurde, obwohl man das nicht in Wochen, Monaten oder Jahren festmachen kann.
Das ist unterschiedlich bestimmt.
Ja.
Aber kommt dann auch mal jemand auf Sie zu im Vorfeld so oder ich bin jetzt erneut schwanger, kann ich nochmal mit Ihnen drüber reden?
Ja.
Das kommt auch vor.
Genau. Und erstaunlicherweise, oder gar nicht erstaunlicherweise, sondern es gibt gar nicht wenige von den Frauen, die bei uns ihr verstorbenes Kind geboren haben, dass die in der Folgeschwangerschaft wiederkommen. Ja? Und sich dann auch relativ früh tatsächlich oft schon bei mir melden und über ihre Ängste sprechen und sich auch der Klinik verbunden fühlen, weil sie ja hier ihr verstorbenes Kind geboren hatten. Und das ist zweischneidig, aber wirklich oft zu beobachten. Genau, und dann begleite ich die in Vorbereitung auf ihre Entbindung bei uns.
Richtig, dann auch mit so Gesprächsterminen.
Und ja, so. Richtig, so richtig. Wir haben ja sozusagen so eine psychologische, psychosomatische Sprechstunde in der Geburtshilfe. Also wo Frauen oder Schwangere oder Eltern mit allen möglichen psychischen Belastungen oder auch Erkrankungen sich bei uns schon in der Schwangerschaft vorstellen können, dann etwas begleitet werden und wir im Rahmen dessen so für den Aufenthalt dann rund um die Geburt auch vorbereiten können oder auch bestimmte Geburtsmodi, also wird per Kaiserschnitt entbunden oder wird vaginal entbunden, dass man sowas vorbespricht, Vor- und Nachteile und so eine Entscheidungsfindung begleitet.
Ah, ja. Okay, das ist doch ganz gut. Sie sind denn jetzt aber für die Eltern da, also für die Mutter und den Vater, aber für Großeltern zum Beispiel auch oder Geschwister oder so?
Genau, ist relativ selten, aber ist immer wieder vorgekommen, dass die Großeltern auch, also insbesondere wenn die stillen Geburten relativ spät in der Schwangerschaft aufgetreten sind, dann waren die Großeltern häufig oder waren stärker involviert und auch heftiger, also für uns jetzt, also für uns als Psychologen in der Geburtshilfe stärker sichtbar betroffen. Und dann, wir betreuen auch Angehörige. Ja, ist vorgekommen.
Okay. Ja, prima. Ich habe, glaube ich, einen guten Einblick. Haben wir denn noch irgendwas Wichtiges vergessen zu dem Thema?
Mir ist wichtig, auch klar zu machen, dass es Trauer nicht heißt, immer traurig sein, sondern dass die Eltern sind ja in einer absoluten Ausnahmesituation, Schocksituation extrem empfindlich und dass die können ihre Gefühle auch selten gut steuern oder regulieren und die kippen gar nicht selten in Wutreaktion oder Neid auch auf andere Schwangere aus und haben Schuldgefühle oder sind verzweifelt oder halten sich von anderen Schwangeren fern. Es gibt auch Hassgefühle. Das gehört alles dazu. Das ist alles normal. Es ist nicht schön, aber es ist normal.
Ja, es gehört und, ja zur Verarbeitung dann wahrscheinlich dazu, als Prozess.
Genau, ne? Auch so Zorn und Wut. Und das ist sozusagen für Angehörige und Begleitpersonen oder soziale Umgebung eigentlich wichtig, dass sie wissen, dass sie Halt und Sicherheit geben sollen, ja, sozusagen, und auch ein bisschen aushalten, dass die vielleicht unberechenbarer sind und dass auch so eine heftigen Gefühle auftreten können.
Ja, nicht gleich alles persönlich nehmen.
Ja, genau, Toleranz. Genau so. Ja. Nicht gleich persönlich nehmen und auch wissen, dass das schnell wechseln kann.
Mhm. Ach, guter Hinweis.
Also dadurch, dass ich ja Eltern manchmal länger begleiten kann, höre ich auch von denen, wie sozusagen die soziale Umgebung, Freunde, Verwandte reagieren. Und da höre ich auch, worunter die Eltern leiden oder was sie sozusagen sich eigentlich anders wünschen. Also sie leiden zum Beispiel darunter, dass der Verlust irgendwie ignoriert wird, dass so die Umgebung so tut, als wäre nichts geschehen oder
nicht drüber reden gibt's nicht.
Genau, auch nicht nachfragen oder dass sie das Thema wechseln oder auch irgendwie vermeintlich versuchen zu trösten mit so einem doch den Verlust abwertenden Äußerungen wie, das hat doch noch gar nicht richtig gelebt oder du wirst ja bald wieder schwanger oder du hast doch schon ein Kind oder auch sowas wie, da ist ihm sicher viel erspart geblieben, dem Kind oder so. Das sind natürlich gut gemeinte Worte, aber die doch sehr kränken und verletzen können.
Ja.
Auch so eine Floskeln wie, die Zeit heilt alles und du bist ja noch jung und musst du einfach mal loslassen oder so. Es gibt viele Ideen, die die Umgebung hat, zum Beispiel psychologisieren auch manche und sagen, unbewusst wart ihr scheinbar noch nicht so weit, Eltern zu werden, oder du wärst bestimmt überfordert gewesen oder so. Solche Äußerungen kränken und verletzen, ja, und werten den Verlust ab. Besser ist, nichts zu sagen, sondern zu fragen, zuzuhören, nach der Geburt zu fragen, nach Ähnlichkeiten, die das Kind vielleicht mit dem, mit den Eltern oder den Geschwisterkindern hat, oder einfach auszuhalten, dass die Person weint, ja, und diese Tränen nicht unterbinden zu wollen, sozusagen, oder auch einfach Anteilnahme zu zeigen, indem man ein Blümchen vor die Tür stellt oder auch Monate später eben noch nach dem Kind fragt oder nach dem Befinden fragt und Zeit und Raum gibt, dass geredet werden kann. So.
Also so eine gewisse Normalität reinzubringen, also wie man halt damit umgeht.
Genau, also genau, eine gewisse Normalität, so wie wenn es ein größeres Kind gewesen wäre. Ja, genau. Da hätten wir auch, würden wir auch danach fragen. Ja. Obwohl natürlich unsere Gesellschaft sich insgesamt schwer tut, mit negativen Gefühlen den Raum zu geben. Irgendwie befürchten wir immer, dass das Gegenüber weinen könnte und dass wir dann hilflos sind und nicht wissen, was wir machen sollen. Genau, obwohl wir da gar nichts weiter machen müssen, außer aushalten oder vielleicht das in Worte fassen und zu sagen, ja, mir kommen auch die Tränen, ich weiß nicht, was ich da jetzt sagen soll. Ja. Tut mir leid für dich oder so, ne?
Und oft ist es ja auch einfach, ne, bestimmt Zeit miteinander einfach da zu sein. Ne?
Genau. Ja, einfach spazieren zu gehen.
Ja. Ja. Ja, okay. Gute Hinweise, guten Einblick bekommen.
Wunderbar.
Dann danke ich Ihnen recht herzlich, dass Sie uns gut aufgeklärt haben, Frau Rosemeier.
Gern geschehen.
Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.